Deutschlandfunk Kultur Tonart.
Die Popmusik und das Feuilleton waren nicht immer Freunde. Noch Mitte der 60er Jahre erschien im Feuilleton der Frankfurter Allgemeinen Zeitung zum Beispiel ein Artikel, in dem die Beatlemania als landesweite Mistkäferplage bezeichnet wurde. Selbst die fanatischsten Anhänger der Beatmusik bestreiten nicht, dass ihre Texte und Melodien ziemlich minderwertig sind, hieß es da. Diese Anekdote, die stammt aus dem Vorwort eines neuen Buches, um das es jetzt geht. Drop It Like It's Hot, 33 fast perfekte Popsongs, so heißt das Buch. Und es wurde herausgegeben von Jan Wiele und Uwe Ebbinghaus. Und mit Jan Wiele bin ich jetzt am Telefon verbunden in Frankfurt. Schönen guten Tag, Herr Wiele.
Ja, guten Morgen, hallo.
Ich habe vorhin so ein bisschen vollmundig versprochen, Sie könnten uns vielleicht erklären, was einen perfekten Popsong ausmacht. Aber das ist wahrscheinlich gar nicht so einfach, oder?
Ist nicht so einfach, steht aber ja auf dem Buch drauf. Für manche vielleicht einfach Ohrwurmqualität, würde ich sagen. Aber das reicht mir jetzt so nicht. Also ich habe darüber auch mal nachgedacht, zum Beispiel, wenn man nur über das Musikalische redet, dann wäre Daft Punk für mich Perfektion. Also die Verzahnung von handgemachter und algorithmischer Musik, zum Beispiel bei dem Album von denen. Aber für mich kommt die Lyrik dann doch noch dazu. Und das steht auch im Mittelpunkt dann doch dieser Anthologie. Also für mich wäre ein perfekter Song zum Beispiel der von Joan Baez, Diamonds and Rust, der über ihre Beziehung mit Bob Dylan erzählt. Und der ist einfach musikalisch und lyrisch perfekt, meines Erachtens. Ja,
also. Den habe ich übrigens rausgesucht. Den werden wir am Ende noch hören, weil ich den auch so gut finde. Aber da sind wir da schon mal sozusagen einer Meinung. Dieses Buch oder diese Anthologie, das basiert ja auf einer Artikelreihe, die in den letzten Jahren online erschienen ist bei FAZ.net. Warum wollten Sie das jetzt nochmal in gedruckter Form veröffentlichen als Buch?
Ich glaube, das ganze Projekt hat so ein bisschen retromanischen Charakter und es ist ja auch angelehnt an die Frankfurter Anthologie, also an die gedruckte, von Marcel Reich-Ranitzky begründete Lyrik-Anthologie. Das ist natürlich jetzt sozusagen auf den Schultern von Giganten, aber ja, wir wollten das, weil es jetzt schon über 130 Folgen sind, gerne mal irgendwie auch in Buchform bringen, weil das so eine breite Auswahl inzwischen geworden ist.
Über diese Verbindung zwischen Pop und Lyrik und inwieweit das wirklich Literatur ist, wird ja schon Jahre, Jahrzehnte gesprochen, nicht zuletzt, weil Bob Dylan ja dann doch irgendwann mal den Literaturnobelpreis bekommen hat. Der ist aber nun wiederum gar nicht dabei, interessanterweise, in der Anthologie.
Genau, und dieses Dilemma, das mussten wir in unserem Vorwort noch einholen. Irgendwie haben sich entweder aus Angst oder aus zu großer Verehrung dann doch alle darum rumgedrückt. Und vielleicht liegt das daran, dass einfach sozusagen Pop-Philologie an sich Bob Dylan-Philologie ist. Da müsste man aber die Experten fragen, also Heinrich Detering oder so.
Wenn man mal schaut, wer da nun tatsächlich vertreten ist, das ist ja ein breites Spektrum. Das geht von den Beatles und den Stones über Nick Cave bis hin zu Miley Cyrus. Wir haben auch schon Joan Baez angesprochen. Snoop Dogg ist auch mit dabei, von dem stammt ja auch dieser Titel, ne? Drop It Like It's Hot. Nach welchen Kriterien sind Sie vorgegangen bei der Auswahl der Songs?
Also jetzt bei dem Buch haben wir wirklich versucht, auch sehr verschiedene Genres abzubilden, weil ja hier zum Beispiel ältere Kollegen mitgeschrieben haben, zum Beispiel unsere ehemalige Klassikmusikchefin Eleonore Bühning hat über die Beatles geschrieben, dann haben wir eine junge Kollegin aus Frankreich und dann haben wir wirklich versucht, sozusagen in der Hinsicht ja auch bei den Autoren divers zu sein und auch bei den Songs, die ja im Grunde wirklich ein paar Jahrzehnte abdecken sollten. Und ja.
Die AutorInnen haben Sie angesprochen, das ist ja tatsächlich ein breites Spektrum von Menschen, die in der FAZ publiziert haben über die Jahre. Was muss man eigentlich mitbringen, um ein perfekter Popkritiker zu sein? Also sollte man sich möglichst weit von seinem Sujet distanzieren können oder kann man gerade als Fan besonders gute Rezensionen schreiben?
Würde ich jetzt auch sagen, kommt beides in dem Buch vor. Also nur zum Beispiel, wir haben unseren Kunstkritiker Stefan Trinks, der eine ausführliche Bildanalyse von Nick Cave-Videos macht. Die kann sozusagen nur ein Kunstgeschichtler so leisten. Das klingt jetzt vielleicht auch ein bisschen ambitioniert von meiner Seite, aber da würde ich einfach auch stolz sagen, dass da sieht man, was sozusagen das Feuilleton da leisten kann. Aber Fantum ist genauso erlaubt und bringt auch eben dann ganz andere Texte hervor, die aber auch lustig und lesenswert sein können und auch tief sein können, glaube ich.
Mhm. Ich habe mir eine Stelle angestrichen, auch im Vorwort, da haben Sie geschrieben, Popmusik ist nicht naiv, sie hat immer etwas Verkleidetes an sich. Das fand ich irgendwie ganz schön, diese Formulierung. Das heißt, wenn man ihr gerecht werden will, muss man dann diese Verkleidung runterreißen von der Popmusik oder macht man sie damit gerade kaputt?
Also bei manchen kann man die, glaube ich, gar nicht runterreißen, weil es kein dahinter gibt. Und ja, es ist ja auch sozusagen diese Biographical Fallacy ist ja sehr naheliegend. Und wenn man zum Beispiel auch die PR-Texte über neue Alben, die man bekommt, sind oft irgendwie darauf basierend, dass jemand aus einer Krise heraus Lieder geschrieben hat oder so. Das interessiert mich in erster Linie eigentlich nicht so, sondern mich interessiert das, was da ist und was als Kunstwerk da ist. Und nur das, also ich glaube, man kann die Fassade nicht runterreißen. Bei aller Beschwörung von Authentizität, um die es immer geht, aber ja, das geht nicht.
Über diese Beipackzettel bei neuen Platten könnte man auch ein ganzes, mehrere Bücher schreiben. Da findet man auch viel. Da gibt es auch perfekte und fast perfekte Versionen. Herr Wiele, Sie selbst haben ja auch zwei Texte geschrieben in dieser Sammlung: einmal über einen Song von ABBA und eben Diamonds and Rust von Joan Baez. Da haben Sie vorhin schon gesagt, das ist für Sie der perfekte Popsong. Also, auf was, wir hören das jetzt noch, auf was sollen wir jetzt mal achten?
Also erstmal auf die Geschichte, die wirklich auch in einer Biografie von Joan Baez nachzulesen ist, wie sie ihn kennengelernt hat. Das ist Popgeschichte, wie im Greenwich Village, wie das mit den beiden angefangen hat. Und das Interessante ist eben, sie war die etablierte Künstlerin und er war ein Niemand zu dieser Zeit. Ja? Und sie hat ihm eben diese Cufflinks gekauft, diese Manschettenknöpfe und hat ihn ausgestattet. Und dann diese tiefe Verletzung darüber, einmal, dass er überhaupt die Folkszene verlassen hat, dass er die engagierte Musik verlassen hat und dass er sie verlassen hat. Denn das ist dann dieses ganz ehrliche, da widerspreche ich mir jetzt ein bisschen, da fällt der Vorhang dann runter, dass sie am Ende ganz klar sagt, I loved you dearly. Und das ist auch 10 und 20 und 50 Jahre später noch zu merken, was alte Liebe bedeutet. Und das ist bei ABBA übrigens ganz genauso. Auch diese kleine Schleife vielleicht noch bei dem ABBA-Song von 1979, Happy New Year. Wer hätte gedacht, dass nach 40 Jahren diese Leute nochmal zusammenkommen, die sich getrennt haben für immer. Also eine Band aus zwei Ehepaaren, ja.
Da steckt eine Menge drin. Das war Jan Wiele. Er hat gemeinsam mit Uwe Ebbinghaus das Buch Drop It Like It's Hot herausgegeben. 33 fast perfekte Popsongs. Gerade erschienen im Reklam Verlag. 192 Seiten kosten 15 €. Vielen Dank, Herr Wiele.
Ja, ganz herzlichen Dank Ihnen. Ja.